Sterben, Tod und Auferstehung von Volkmar Hamp. Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist schon einmal jemand zurückgekommen? Sterben und Tod. Der Tod ist das Ende des Lebens, das endgültige Versagen aller lebenserhaltenden Funktionen im Körper. Den Übergang vom Leben zum Tod nennen wir Sterben. Sterben und Tod sind demnach zweierlei. Das Sterben als Übergang vom Leben zum Tod ist der Vorgang des Zu-Tode-Kommens, also die letzte Phase des Lebens. Das Sterben werden wir, wenn wir dann noch bei Sinnen sind, erleben. Der Tod hingegen als das Ende des Lebens entzieht sich jeder Erfahrbarkeit, weil er das Ende allen sinnlichen Erlebens mit sich bringt und jenseits der Grenze alles Erfahrbaren liegt. Deshalb ist es philosophisch betrachtet zwar verständlich, dass Menschen Angst vor dem Sterben haben, zumal diese letzte Phase des Lebens häufig mit Leid und Schmerzen verbunden ist. Angst vor dem Tod hingegen ist, aus philosophischer Sicht, überflüssig und sinnlos. So schreibt der griechische Philosoph Epikur in einem Brief an seinen Freund Menoikeus: Das schauerlichste aller Übel also, der Tod, geht uns nichts an. Denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Und wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr. Wie andere vor und nach ihm greift der Sänger und Komiker Otto Reuter das 2000 Jahre später auf und dichtet dazu in seinem Couplet »In 50 Jahren ist alles vorbei« folgende Zeilen. »Vorm Tode sich fürchten hat keinen Zweck, man erlebt ihn ja nicht, wenn er kommt, ist man weg.« Anders ist es mit dem Sterben. Was dabei geschieht, lässt sich ziemlich genau beschreiben. Klinischer Tod, Hirntod, biologischer Tod. Im Grunde beginnt es mit dem Augenblick unserer Geburt. Ständig sterben Körperzellen ab und müssen wieder erneuert werden. Je älter wir werden, desto langsamer läuft dieser Prozess ab. Irgendwann hört er auf. Dann sind wir tot. Der Tod kann überraschend und sehr schnell eintreten, zum Beispiel durch einen Unfall oder infolge eines Herzinfarkts. Krankheiten können mehr oder weniger schnell zum Tode führen. Oder wir sterben in hohem Alter einen ganz natürlichen Tod. Nach und nach nehmen die Körperfunktionen ab und wir werden immer schwächer, bis schließlich der Tod eintritt. In der Medizin wird ein Mensch dann als tot bezeichnet, wenn Atmungs-, Kreislauf- und Zentralnervensystem unwiederbringlich ihre Funktion eingestellt haben. Wenn die Atmung und die Herz-Kreislauf-Funktion aussetzen, Mediziner nennen das den klinischen Tod, bleiben noch ein paar Minuten für eventuelle Wiederbelebungsversuche mittels Herzmassage, künstlicher Beatmung oder Elektrodefibrillation. Bleiben diese Versuche erfolglos, bricht der Bluttransport ab. Die Organe werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und stellen nach und nach ihre Arbeit ein. Als erstes Organ verliert nach wenigen Sekunden das Gehirn seine Funktionsfähigkeit. Die Sinnesleistungen fallen aus und das Bewusstsein schwindet. Der Stoffwechsel kommt zum Erliegen und nach etwa 10 bis 15 Minuten sterben die Zellen des Gehirns ab. Der sogenannte Hirntod tritt ein. Nach und nach fallen dann auch die anderen Organe aus. Nach etwa 24 Stunden beginnt die Verwesung des Körpers. Der Körper hat den Stoffwechsel komplett eingestellt. Der biologische Tod ist eingetreten. In der Regel dauert es in unseren Breiten dann etwa 30 Jahre, bis der Körper komplett verwest ist. Nur die Knochen bleiben übrig. Mit der Zeit werden auch sie dann irgendwann zu Staub zermahlen. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Genesis 3, Vers 19. Auch die biblische Sicht auf Sterben und Tod und damit auf das Leben ist erstaunlich sachlich und unspektakulär. Unser Leben währet 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Psalm 90, Vers 10. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Genesis 3, Vers 19. Mit seiner Umwelt teilt die hebräische Bibel die düstere Vorstellung von einem Totenreich, in dem die Verstorbenen nach dem Tod nur noch ein trostloses Schattendasein führen. Glücklich schätzen kann sich, wer wie Abraham, Isaak oder Hiob, alt und lebenssatt, also satt an Tagen, stirbt. Die Regel ist das in biblischen Zeiten nicht. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt nämlich nicht nur wegen der hohen Kindersterblichkeit, sondern auch aufgrund von Krankheiten, Unfällen, Hunger, Katastrophen, Gewaltherrschaften und Krieg deutlich niedriger als heute, bei 30 bis 40 Jahren. Ein Leben nach dem Tod, das diesen Namen verdienen würde, kennt die hebräische Bibel in weiten Teilen nicht. Die Hoffnung auf Auferstehung und die Vorstellung, dass nach dem Tod noch etwas auf uns warten könnte, tauchen dort nur ganz am Rande und nur in einigen sehr späten Texten auf. Erst in frühjüdischer Zeit, ab dem 4. Jahrhundert vor Christus, setzt sich in der frühjüdischen Apokalyptik nach und nach der Auferstehungsglaube durch, vielleicht auch durch Einflüsse aus der iranischen Religion. Und er bleibt stets umstritten. Noch zur Zeit Jesu und darüber hinaus streiten Pharisäer und Sadduzäer, zwei religiöse Gruppierungen im Judentum zur Zeit Jesu, deswegen miteinander. Selbst im Urchristentum, für das die Botschaft von der Auferstehung Jesu grundlegend ist, verstummen die Diskussionen darüber nicht. Beweise für ein Leben nach dem Tod? Das ist auch heute noch so. Denn Beweise für ein Leben nach dem Tod gibt es keine. Weder die biblischen Erzählungen über die Entrückung Henochs und Elias in den Himmel, noch die Totenauferweckungen, von denen die Bibel berichtet, taugen dafür. Auch wenn sie als Zeugnisse für die Macht Gottes über den Tod gelesen werden können, so sind die einen doch absolute Ausnahmen, während die anderen von Wiederauferweckungen zurück ins irdische Leben erzählen, nicht von einem Leben nach dem Tod oder von der Auferstehung am Ende der Zeit. Außer Jesus, aber das ist Gegenstand des Glaubens, nichts, was sich beweisen ließe, ist noch niemand aus dem Reich des Todes zurückgekehrt, um davon zu berichten. Daran ändern auch die sogenannten Nahtoderfahrungen nichts, von denen immer wieder zu lesen ist. Typische Elemente dieser Berichte sind die Wahrnehmung des eigenen Körpers von außen sowie Licht, Tunnel oder Jenseitserscheinungen. Manche Menschen interpretieren solche Erfahrungen als Beweise für ein Weiterleben nach dem Tod. Neurowissenschaftler hingegen sehen in ihnen nur die Folgen einer vorübergehenden Beeinträchtigung wichtiger Gehirnfunktionen, zumal sie auch bei nicht lebensbedrohlichen Zuständen vorkommen, zum Beispiel bei epileptischen Anfällen oder während einer Meditation. Wer wird auferstehen? Was passiert genau bei der Auferstehung? Ehrliche Antwort? Ich weiß es nicht. Ich vertraue darauf, dass Jesus recht hat, wenn er sagt, dass Gott kein Gott der Toten, sondern der Lebenden ist. Ich glaube den ersten Auferstehungszeugen, dass Gott Jesus nicht dem Tod überlassen, sondern ihn von den Toten auferweckt hat. Und ich vertraue darauf, dass das nur der Anfang war und dasselbe mit mir und allen anderen Menschen geschehen wird. Gesichertes Wissen über die Auferstehung und über ein Leben nach dem Tod ist das nicht. Kein Weiterleben der Seele nach dem Tod, sondern eine neue Schöpfung. Mit dem Hauptstrom der jüdisch-christlichen Überlieferung gehe ich davon aus, dass Auferstehung nicht die Fortsetzung des alten Lebens unter neuen Bedingungen meint, sondern eine vollkommene Neuschöpfung. Auferstehung ist hier nicht ein Weiterleben nach dem Tod oder gar nur ein Weiterleben der Seele nach dem Tod, sondern ein Neugeschaffenwerden. Der ganze Mensch mit Leib und Seele wird zu einem neuen Leben in der Gegenwart Gottes auferweckt. Dabei bleibt, bei allem Neuen, die Kontinuität zum Alten gewahrt. so wird der auferstandene Christus zwar nicht an seiner äußeren Gestalt erkannt, aber er gibt sich zu erkennen durch das, was er sagt und tut. Paulus formuliert das so: Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. 1. Korinther 15, 42 bis 44. Nach biblischem Zeugnis geschieht das am Ende der Zeit, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Für die Toten, so stelle ich mir das vor, wird es sein, als erwachten sie aus einem tiefen, traumlosen Schlaf. Und dann? Auferstehung zum Gericht, Himmel und Hölle, Allversöhnung oder Annihilation? Im Hauptstrom der jüdisch-christlichen und später auch der islamischen Tradition geschieht die Auferstehung zum Gericht. Nach dieser Vorstellung erwachen die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewiger Schmach und Schande, Daniel 12, Vers 2. In einem finalen Weltgericht, dessen Vorsitzender der Menschensohn ist, werden sie entweder zu ewiger Strafe verurteilt oder bekommen Zugang zu ewigem Leben, je nach ihren Werken. Auf die einen wartet der Himmel, auf die anderen die Hölle. In einer gewissen Spannung zu dieser Vorstellung von einem doppelten Ausgang der Weltgeschichte steht die vom universalen Heißwillen Gottes, wie sie zum Beispiel in 1. Timotheus 2, 4 bis 6 anklingt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sollte er dieses Ziel dann nicht auch erreichen? Heißt es nicht, bei Gott ist kein Ding unmöglich? Sollte Jesus, der seine Nachfolger und Nachfolgerinnen auffordert, ihre Feinde zu lieben, seine eigenen Feinde in die ewige Verdammnis schicken? Manchen fällt es schwer, das zu glauben. Sie rechnen im Blick auf die Auferstehung mit der Wiederherstellung aller Dinge. Unter Berufung auf Bibelstellen wie 1. Korinther 15, 25 bis 28 und Philipper 2, 5 bis 11 vertrauen sie darauf, dass es am Ende, wenn sich alle Menschen Christus unterordnen und bekennen, dass er der Herr ist, zu einer allumfassenden Versöhnung der ganzen Schöpfung und aller Menschen mit Gott kommen wird. Das Gericht am Ende der Zeit verstehen sie als einen Akt des Zurechtbringens, den zweiten Tod als vorübergehenden Zustand der Reinigung. Auch der werde schließlich ein Ende finden, wenn auch der Tod, als letzter Feind Gottes, vernichtet und Gott alles in allem sein wird. Eine dritte Möglichkeit, die vor allem von einigen christlichen Sondergruppen, zum Beispiel von den Zeugen Jehovas und den Adventisten, vertreten wird, ist die der Annihilation, Vernichtung. Sie geht davon aus, dass mit dem Kommen Gottes am Ende der Welt alle widergöttlichen Mächte zerstört werden, auch der Tod und die Hölle. Darum bringe das jüngste Gericht zwar für die Geretteten ewiges Leben, für die anderen jedoch nicht ewige Qual, sondern endgültige Vernichtung und Auslöschung mit sich. Und nun? Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als Gott selbst das letzte Urteil über den Ausgang jedes individuellen Lebens und über das Schicksal der Welt fällen zu lassen. Niemandem steht es zu, andere Menschen für verloren zu erklären. Die Zukunft aller liegt allein in Gottes Hand. Heinz-Peter Hempelmann. Die Möglichkeit eines doppelten Ausgangs der Weltgeschichte oder der endgültigen Vernichtung alles und aller Bösen erinnert uns an unsere Verantwortung vor Gott. Die Möglichkeit der Wiederbringung aller Dinge erinnert uns daran, dass nicht unsere Werke und unser Wohlverhalten, sondern allein Gottes Gnade der Grund unseres Heils und unserer Rettung ist. Ohne die Spannung von Gericht und Gnade, Heiligkeit und Liebe, Gesetz und Evangelium auflösen zu wollen, hoffe und vertraue ich darauf, dass Gott am Ende seine Gnade über sein Gericht, seine Liebe über seine Heiligkeit und das Evangelium über das Gesetz triumphieren lässt. Wie wird es im Himmel sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Und diese Leerstelle wird schnell mit Klischees gefüllt. Wenn wir auf unser irdisches Leben angesprochen werden können, dann muss es wohl eine gewisse Kontinuität zwischen diesem und dem ewigen Leben geben. Wir werden uns, so vermute ich, erinnern können. Wir werden einander, so hoffe ich, wiedererkennen. Aber beides, Erinnern und Erkennen, wird aufgehoben sein in der Neuschöpfung, die wir dann sein werden. Vergleiche dazu die Antwort Jesu auf die Frage der Sadduzäer, wie es nach der Auferstehung um die irdische Ehe bestellt sein wird. Wenn sie von den Toten auferstehen, so werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Die Bibel spricht in wunderbaren Bildern vom Himmel, aber es bleiben Bilder für etwas Unanschauliches, Unaussprechliches. Doch mehr als diese Bilder haben wir nicht. Neues Jerusalem. Vom neuen Jerusalem ist da die Rede, von der Stadt Gottes, in der alle Tränen abgewischt werden und in der es keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei und keinen Schmerz mehr geben wird. Eine Stadt aus reinem Gold, geschmückt mit Edelsteinen und Perlen. Eine Stadt, die keinen Tempel braucht, weil Gott selbst und sein Sohn ihr Tempel sind. Eine Stadt, die weder Sonne noch Mond braucht, weil die Herrlichkeit Gottes sie erleuchtet. Eine Stadt, deren Tore nicht verschlossen werden müssen, weil nichts Böses sie erreichen kann. Paradies. Mit ihrem Strom lebendigen Wassers und ihren Bäumen des Lebens erinnert diese Stadt an das Paradies aus der Urgeschichte der Bibel, an den Garten Eden. Paradiesische Zustände erwarten schon die Propheten des Alten Bundes von der zukünftigen Heilszeit. Sie dachten dabei freilich nicht an den Himmel, sondern an ein irdisches Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Jesaja 11, 6-10. Reich Gottes. Das hier beschriebene und für die Zukunft erwartete Reich Gottes wird dann zum zentralen Begriff der Botschaft Jesu, die in den Evangelien so zusammengefasst wird. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was in der Begegnung mit Jesus zeichenhaft beginnt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt, wird im Himmelreich, so der zentrale Begriff im Matthäusevangelium, endgültige, ewige Wirklichkeit. Ausdrücklich weist Jesus darauf hin, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, sondern das Reich seines Vaters im Himmel. Dorthin geht er seinen Jüngern voraus, um ihnen die Stätte zu bereiten. Erst dort wird er, so sagt er es bei ihrem letzten Abendmahl, wieder mit ihnen essen und trinken. Mahlgemeinschaft. Diese Mahlgemeinschaft ist ein weiteres biblisches Bild für den Himmel. Auch sie begegnet schon in der hebräischen Bibel. Jesus greift das Bild auf, nicht nur indem er davon spricht, sondern vor allem dadurch, dass er es lebt und mit den Menschen isst, auch und gerade mit den Zöllnern und Sündern. Wie wird es im Himmel sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Aber die Bilder, in denen die Bibel davon spricht, geben uns eine Ahnung davon, wie es sein wird. Was heißt diese Hoffnung für mein Leben hier und jetzt? Im Auferstehungskapitel seines ersten Briefs an die Gemeinde in Korinth schreibt Paulus: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. So richtig das ist, auch das andere gilt. Hoffen wir allein für ein jenseitiges Leben auf Christus, dann sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ein Vorwurf der Religionskritiker an gläubige Menschen ist ja, sie würden sich und andere mit dem Glauben ans Jenseits vertrösten und sich zu wenig um die Probleme im Diesseits kümmern. In diesem Sinn nannte Karl Marx die Religion das Opium des Volkes. Für Wladimir Iljitsch Lenin war sie Opium für das Volk, geistiger Fusel, ersonnen für ausgebeutete Arbeiter, um sie ruhig zu halten. Oder wie der Liedermacher Reinhard May es in seinem Lied »Sei wachsam« aus dem Jahr 1996 formuliert: »Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm. Halt du sie dumm, ich halt sie arm.« Nun kann der Glaube an ein Jenseits, die Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben, natürlich ein Trost sein, im Leben wie im Sterben. Das beschreibt die Dichterin Maria Luise Kaschnitz in dem kurz vor ihrem Tod verfassten Gedicht »Nicht mutig«. Die Mutigen wissen, dass sie nicht auferstehen, dass kein Fleisch um sie wächst am jüngsten Morgen, dass sie nichts mehr erinnern, niemandem wieder begegnen, dass nichts ihrer wartet, keine Seligkeit, keine Folter. Ich bin nicht mutig. Zur Vertröstung wird dieser Glaube an die Auferstehung, wenn er Menschen davon abhält, sich schon in diesem Leben für eine Verbesserung der Lebensverhältnisse, für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Denn nach biblischem Verständnis beginnt das ewige Leben nicht erst in der Zukunft, sondern schon im Hier und Jetzt. Das Reich Gottes ist keine rein zukünftige Größe, sondern schon mitten unter uns oder doch zumindest nahe herbeigekommen. Diesen Gedanken bringt Marie-Louise Kaschnitz in einem anderen Gedicht auf den Punkt. Auferstehung. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage, mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut. Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihre Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvolle Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Vorweggenommen in ein Haus aus Licht sind Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, wie er selbst, nun Licht der Welt und Kinder des Lichts, und sollen ihr Licht vor den Menschen leuchten lassen.